Wenn wir von rechter Gewalt sprechen, um was für Delikte handelt es sich da erstmal und wer wurde in Sachsen-Anhalt vielleicht vermehrt angegriffen?
Zum einen unser Monitoring, also die unabhängige Erfassung von rassistischer, rechter, antisemitischer, aber auch LGBTIQ-feindlicher oder sozialdarwinistischer Gewalt, also immer diese Kurzform rechtsmotivierte Gewalt, kurzrechte Gewalt, da stecken sehr viele menschenverachtende Ideologien dahinter. Und unser Monitoring bezieht sich auf die Gewalttaten und damit sozusagen auf auch nur einen Ausschnitt von Gewalt, nämlich größtenteils körperlicher Gewalt. Wir haben nicht die Möglichkeiten, die unzähligen Beleidigungen, Bedrohungen, Einschüchterungen, psychische Gewaltformen, Diskriminierung zu erfassen. Wir erfassen Körperverletzungen, Tötungsdelikte, Brandanschläge und bei massiven Folgen für die Betroffenen, die sozusagen mit körperlicher Gewalt fast gleichzusetzen sind, auch in Einzelfällen massive Bedrohung und Sachbeschädigung. Aber wir orientieren uns sozusagen in unserem Monitoring auch an der polizeilichen Definition von Gewaltstraftat und von sogenannten PMK-Rechts, politisch-rechtsmotivierter Gewalt, auch weil wir seit Jahren darauf hinweisen und einen Vergleich ziehen und sagen, offiziell wird das Ausmaß von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt nicht erfasst. Und auch das haben wir 2020 wieder beobachten müssen. Viele Angriffe werden angezeigt, aber nicht als solche von den Motivationen her von der Polizei und Staatsanwaltschaft anerkannt.
Laut euren Zahlen wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich alle 2 bis 3 Tage eine Person in Sachsen-Anhalt angegriffen. Wie schaut ihr dahingehend auf das Jahr 2020, wie hat sich rechtsmotivierte oder rechte Gewalt entwickelt?
Ja, es ist ja das Jahr gewesen nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle. Und oft wurden wir dann auch von Journalistinnen gefragt, sozusagen, wie ist es denn jetzt, ist die Gefahr geringer geworden? Und wir müssen leider konstatieren, die Gefahr durch rechten Terror, rassistische Gewalt hat sogar zugenommen. Und das auf 2 Ebenen. Einmal absolut in den Zahlen. Wir haben mit 155 Angriffen 2020 einen Anstieg zu verzeichnen im Vergleich zu 2019. Und aber auch in der Bedrohungslage, in der Qualität der Einschüchterung, der empfundenen Bedrohung und Angst von potenziellen betroffenen Gruppen. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass durch die Corona-LeugnerInnen-Bewegung, die insbesondere in Sachsen-Anhalt, aber nicht nur, aber hier eben von Anfang an von der extremen Rechten dominiert war, ein massives Gewaltpotenzial ausgeht und eine Gefahr und durchsetzt ist und als Katalysator wirkt für antisemitische Verschwörungsmythen, für Relativierung des Massenmords der Juden, Lügenden, Nationalsozialismus und eben auch von rechter Gewalt gegen politische Gegner.
Ja, Sie haben auch gerade den Anschlag im Oktober 2019 in Halle angesprochen und auch dargelegt, dass dieser einen positiven Einfluss auf die Statistik hatte, also positiv nur in Bezug auf die Quantität, natürlich ohne Wertung. Können Sie vielleicht spezifizieren, wie der Einfluss dieses Anschlags auf die Entwicklung rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt aussah?
Also man kann ja nochmal feststellen, dass der Anschlag in Halle, aber auch der in Hanau, ich meine, wir warnen seit Jahren und die betroffenen Initiativen, also wir wissen um die Gefahr, um die tödliche Gefahr rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Das ist sozusagen also nichts Neues, nichts in dem Sinne Überraschendes, dass man nie damit gerechnet hätte, aber nichtsdestotrotz erschütternd und auch eine Zäsur. Und wie ich schon sagte, haben insbesondere diese Anschläge auch die Angst von potenziellen Betroffenen nochmal verstärkt, weil sie natürlich dramatisch vor Augen führen, was passieren kann und wie sehr das Leben in Gefahr ist. Und man könnte ja jetzt denken, okay, die Gesellschaft wurde aufgerüttelt. Ist ja auch für einen Moment passiert. Es gab ein Erschrecken, es gab ein Erkennen, es gab insbesondere viele politische Versprechungen von: Das Problem heißt Rassismus, wir nehmen es wahr, wir müssen was tun, es wurde der Kampf angesagt, es wurde von konsequenter Strafverfolgung gesprochen und all das. Das kennen wir auch immer wieder, wenn ein Anschlag passiert und leider kennen wir auch und Betroffene, dass das sehr schnell verhallt und dass es uneingelöste Versprechen werden. Und auch das zeigt die Bilanz 2020. Und zwar dramatisch. An einem Beispiel möchte ich das mal festmachen. 7 Monate nach dem Anschlag wurde ein 21-jähriger palästinensisch-syrischer Geflüchteter wieder in Halle von einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener so massiv getreten, gegen den Kopf getreten, dass er fast gestorben wäre. Es ist sozusagen knapp 7 Monate danach hätte ein Mensch sein Leben verlieren können aus rassistischem Hass. Und dieser versuchte Mord taucht nicht auf. Er ist von der Polizei als tätliche Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen in der Pressemitteilung kommuniziert worden. Die Beleidigungen wurden gar nicht klassifiziert, wurden nicht genannt als solche, als rassistische und schwulenfeindliche Beleidigungen, wie sie vorkamen. Damit ist in der öffentlichen Aufmerksamkeit der Fall überhaupt nicht groß beachtet worden. Und bis heute, zumindest nach unserer Auswertung aller vorhandenen parlamentarischen Anfragen zu dem Themenfeld, ist dieser Fall nicht als politisch rechtsmotiviert in den offiziellen Statistiken erfasst. Da wundert es dann auch nicht, dass die Staatsanwaltschaft Halle die Anklage nur wegen versuchten Totschlag erhoben hat. Man muss wissen, sozusagen versuchter Mord ist es strafrechtlich nur dann, wenn ein sogenannter niederer Beweggrund, also Rassismus zum Beispiel, gesehen wird. Aber dieser Fall zeigt, dass auch nach den Anschlägen, auch nach den Versprechungen, die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einigen Fällen, in vielen Fällen leider, entweder nicht willens oder nicht fähig sind, die Gewalt und die Motivation zu erkennen und konsequent zu verfolgen.
Ja, Sie haben gerade den Vorfall 2020 eines versuchten Mordes geschildert, worüber nicht so viel bekannt ist, auch weil die Polizei das Tatmotiv, eben wie Sie geschildert haben, so grundlegend entpolitisiert. Trotzdem fällt auf, dass Halle seit Jahren die Statistik für rechte Gewalt in Sachsen-Anhalt anführt. Wie erklärt ihr euch das?
Also Magdeburg ist 2020, muss man sagen, mit 40 registrierten Angriffen sozusagen an dichter zweiter Stelle. Generell muss man wissen, dass rassistisch motivierte Gewalt vor allen Dingen in den Städten in Sachsen-Anhalt, weil sozusagen auch als Ballungszentren, aber auch generell im Bundesland sozusagen 2/3 der Angriffe ausmacht. Das ist weiterhin das Haupttatmotiv. Und Halle hat, denke ich, nochmal die Spezifik, dass es sowohl eine starke rechte Szene oder ein Ort ist, wo sozusagen die extreme Rechte und einzelne extreme rechte Akteure seit Jahren massiv in einer fürchterlichen Ausdauer und Qualität und Quantität die Stadt bespielen und als ihren Aktivitätsplatz versuchen zu etablieren. Ja, wir haben in Halle fast wöchentlich oder nee, man muss sagen mehrfach in der Woche Aktionen, Versammlungen, Kundgebungen von extremen Rechten und eben 2020 massiv durch die Corona-LeugnerInnenbewegung und gleichzeitig eine starke antirassistische, antifaschistische Zivilgesellschaft auch hat, was positiv ist. In Halle wird diesen rechten Umtrieben auch immer was entgegengesetzt. Nur, dass demokratischer Protest gegen Rassismus und Antifaschismus angegriffen wird, auch gewaltsam angegriffen wird und der notwendige Schutz auch durch Versammlungsbehörden, Polizei oft auch zu wünschen übrig lässt. Und wir haben von den Angriffen gegen sogenannte politische Gegnerinnen, also Menschen, die sich engagieren, die intervenieren, auch bei Angriffen, fallen einige Angriffe eben auch in Zusammenhang mit den Versammlungen der Corona-LeugnerInnen-Bewegung, die alle, also diese Angriffe haben alle in Halle, also die Körperverletzungen alle in Halle stattgefunden, wo eben immer wieder Menschen nicht nur bedroht und beleidigt, sondern auch bespuckt, bedrängt, angegriffen, verletzt werden.
Wir sind jetzt im Gespräch auch verschiedentlich schon auf den Umgang der Polizei eingegangen, gerade in Bezug auf den Anschlag vom 9. Oktober. Wie bewertet ihr allgemein das Verhalten der Polizei im Umgang mit rechter Gewalt momentan? Gab es seit dem Anschlag oder seit dem Untersuchungsausschuss zum Agieren der Polizei während des Anschlags irgendwo ein Umdenken in der Behörde? Ich meine, vorhin rausgehört zu haben, dass ihr das doch ein bisschen kritisch seht.
Wir müssen es leider kritisch sehen, weil es ist, man muss ja sagen, Es gibt Antworten auf diese Gewalt und die Anschläge. Nur diese Antworten kommen größtenteils aus der Zivilgesellschaft. Es gibt eine großartige Solidarität, zum Beispiel an der Soli-Gruppe Kiezbühner zu beobachten. Aber auch an vielen anderen Stellen können wir sagen, nach den Anschlägen gab es Bewegung im positiven Sinne und gibt es neue Allianzen und eine große Solidarität. Der Staat lässt die Betroffenen aber größtenteils immer noch im Stich, indem Ermittlungen nicht schnell geführt werden, nicht umfassend geführt werden, Tatmotive weiterhin ignoriert werden, nicht anerkannt werden, Angriffe auch eingestellt werden. In Halle, wir hatten es ja eben, als im Rande von einer Corona-Leugnerin-Demo ein Aktivist von einem extrem Rechten bespuckt und bedrängt wurde. Es wurde angezeigt und ermittelt wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil sie kein öffentliches Interesse sehen. Das heißt, wir haben eine Zivilgesellschaft, die sehen die Gefahr, die agieren. Und wir haben aber in vielen Fällen, nicht in allen, aber immer noch in viel zu vielen Fällen, eine Polizei und eine Justiz, die das anscheinend nicht sieht oder nicht handelt. Und warum das so ist und wie das endlich beendet werden kann, da ist die Politik gefordert, nicht nur ein Versprechen zu geben öffentlich, sondern dann wirklich in den Strukturen zu arbeiten.
Wir hatten vorhin auch angesprochen, dass nicht alle betroffenen Menschen rechte Gewalt melden. Gibt es denn Schätzungen, wie hoch die Dunkelziffer sein könnte, beziehungsweise was schätzt ihr, wie hoch die Dunkelziffer ist?
Schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch in den letzten Jahren wieder Umfragen unter betroffenen Gruppen zu sozusagen Wahrnehmung von Diskriminierung und Gewalt. Aus den Umfragen muss man davon ausgehen, dass dieses Dunkelziffer hoch ist. Aber ich kann, deswegen ist es ja nicht sozusagen registriert und erhält, ich kann keine Zahlen nennen dazu. Ich kann nur sagen, das, was wir veröffentlichen, das, was wir sozusagen, was ich hier darstelle, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das ist nur ein Ausschnitt, weil auch wir nicht alles erfahren. Und 2020, bedingt durch die Einschränkungen, durch die Pandemie, sind ja unsere Recherchemöglichkeiten auch nochmal eingeschränkt gewesen, würde ich sagen, da haben wir noch weniger erfahren. Umso schlimmer, dass wir einen Anstieg zu verzeichnen haben. Also ich würde 2020 sagen, da ist noch viel, viel mehr passiert, was wir nicht mitgekriegt haben. Es ist wichtig zu melden, wenn es für Betroffene möglich ist. Es ist natürlich sozusagen, die Entscheidung liegt immer bei den Betroffenen. Also es gibt ja auch verstärkt Projekte, die sich mit Erfassung beschäftigen. Wir haben jetzt neu in 2021 auch RIAS als Meldestelle für antisemitische Vorfälle, was mich sehr freut, wo wir sozusagen in dem Themenfeld auch unterhalb der Gewaltschwelle, die wir erfassen können, denke ich, ein sehr gutes Monitoring bekommen werden, womit wir sozusagen Probleme ja auch nochmal beschreiben können und dann danach handeln können. Die Antidiskriminierungsstellen erfassen zunehmend Fälle. Der LSVD hat ein neues Projekt gestartet, wo man online LGBTIQ-feindliche Vorfälle melden kann. Da passiert viel und das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass die Betroffenen, die Initiativen und eben auch diese zivilgesellschaftlichen Akteure dann am Ende nicht alleine gelassen werden und dass es dann auch zu Konsequenzen führt.
Ja, da sind wir gleich beim letzten Punkt vielleicht. Was würdest du den Menschen, die Opfer von rechter Gewalt geworden sind, raten? Beziehungsweise vielleicht nochmal konkret, wie könnte oder sollte ihnen besser geholfen werden?
Bleibt nicht allein damit. Unabhängig jetzt, ob man es offiziell meldet, sprecht mit FreundInnen, Familie oder eben Initiativen oder Beratungsstellen darüber. Und lasst euch auf keinen Fall einreden, es wäre eure Schuld. Was wir immer wieder erleben, ist eben auch, ob jetzt durch Behörden oder das soziale Umfeld, dass so eine Mitschuld unterstellt wird. Ja, warum bist du denn auch zu dieser Demo hingegangen? Warum hast du denn da was gesagt? Warum hast du dich denn gegen die rassistische Beleidigung gewehrt? Das ist sozusagen, jeder Mensch hat das Recht, selbstbestimmt, frei und ohne Gefahr, Gewalt zu erfahren, in dieser Gesellschaft leben zu können. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo wir uns frei entfalten können und wo jeder gleichberechtigt ist. Das ist ja so ein bisschen, also das ist ja das Ideal, was wir alle anstreben. lasst euch da nicht einschüchtern. Und ich erlebe eben auch diese Kraft der Solidarität, wenn man sich zusammenfindet. Und das passiert auch immer mehr. Und dann auch tätig werden. Wir haben dieses Jahr, jetzt ist gestartet die Unteilbar-Kampagne, auch im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt, online vielfach natürlich, sich zu beteiligen, sich zusammenzufinden und aus der Gemeinsamkeit auch Kraft zu schöpfen.